Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Dieser Schleimbeutel ist der entscheidende Faktor für das Runner's Knee, weil dieser Schleimbeutel kann sich durch dieses ständige Übereinanderreiben, kann es zu Verletzungen führen oder zu Inflammation oder Entzündungen. Und diese Entzündung macht sich dann bemerkbar durch Schmerz, der im Kniegelenk ausstrahlt.
Bevor wir zu der neuen Podcast-Folge kommen, haben wir aber jetzt noch einen kleinen Werbehinweis für euch. Willst du gesund und erholsam schlafen? Dann hol dir eine Matratze von Bruno. Das Berliner Unternehmen hat eine Matratze entwickelt, die für alle passt und gefüllt ist mit viel gutem Schaum. Dadurch hängt die Matratze von Bruno nicht so schnell durch, hat eine lange Lebensdauer und am wichtigsten, sie passt sich optimal an das Körpergewicht an. Geh also jetzt auf die Seite brunobett.de/achim und spar 50 Euro auf alle Matratzen. Du kannst 30 Tage Probe liegen und wenn dir die Matratze nicht gefällt, holt Bruno sie kostenlos wieder ab. So, vor dem erholsamen Schlaf jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achim Achilles Podcasts. Mein Name ist David Bedürftig. Ich übernehme heute mal das Steuerrad anstelle meines Kollegen Frank. Dieses Mal haben wir einen spannenden Experten im Gespräch, Sportmediziner Puria Taheri, a.k.a. Puri, der unter anderem auch in der Adidas Runbase in Berlin behandelt. Du kommst ja gerade vom Zahnarzt, Puri. Alles gut bei dir, wie geht's?
Ja, wunderbar. War zum Glück nur ein Prophylaxetermin. Also ich musste jetzt nicht mir irgendwelche Blompen oder Kronen neu machen lassen, Klopf auf Holz. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
Du kannst auf jeden Fall gut sprechen. Also es scheint alles gut gegangen zu sein.
Auf jeden Fall.
Ja, wir wollen mit dir eine kleine Podcast-Serie machen über typische Laufverletzungen.
Ja.
Erkennungsmerkmale, Trainingstipps auch rausfinden, Präventionsmaßnahmen identifizieren. Erzähl uns doch mal, warum du der Richtige dafür bist und ja, welche Verletzung du uns heute überhaupt mitgebracht hast.
Ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und ist ein Riesenfeld, also so Muskeln- und Knochenbehandlungen, ob es jetzt chronische oder akute Verletzungen sind, ob es angeborene Dinge sind. Aber im Zuge meiner Weiterbildung, die jetzt auch schon seit 3 Jahren beendet ist und ich als Facharzt arbeite, kommt es irgendwann zu dem Punkt in deiner Karriere, wo du die Entscheidung treffen musst, was für eine Fachrichtung oder Subspezialisierung innerhalb der Orthopädie und Unfallchirurgie du eigentlich anstrebst. Und für mich war es irgendwann beim Laufen durch den Stadtwald in Köln relativ klar, du beschäftigst dich so viel mit Sport, du hast so eine Leidenschaft für den Sport und es treibt dich immer wieder an, höhere Ziele zu erreichen oder vorzunehmen und die dann auch in die Realität umzusetzen und das hat einen positiven Effekt auf dein gesamtes Leben. Warum gibst du das einfach nicht Stück weiter an deine Patienten, weil da hast du das beste Verständnis für oder die beste Idee davon, was deren Problem eigentlich ist und bin dann zunehmend mit der Betreuung des Olympiastützes in Pankow und auch der Betreuung der Runbase und den Sportlern, die für Adidas tätig sind, immer mehr und mehr mit dem Laufsport in Berührung gekommen und habe eine Sprechstunde montagabends 18 bis 20 Uhr in der Runbase, wo
alle
nahezu hauptsächlich Läufer hinkommen, aber halt auch eine Sprechstunde in der Klinik, wo ich hauptsächlich ums Knie geht, weil das ist das Gelenk, was mich am meisten fasziniert und was ich auch am meisten behandle, konservativ wie operativ. In dem Zusammenhang siehst du natürlich die typischsten Verletzungen, die Läufer stören oder beeinflussen oder auch sogar dazu führen, dass sie sagen, hey, ich trainiere jetzt seit 6 Monaten für einen Marathon und das schaffe ich jetzt einfach nicht mehr, das Pensum umzukriegen, weil diese Verletzung in Anführungsstrichen oder der Schmerz, der beeinträchtigt mich so sehr, dass ich überhaupt nicht mein Laufpensum schaffe, um dieses Training hinzukriegen.
Aber was sind denn dann die häufigsten jetzt? Also
ja, also für mich ist am häufigsten klar erkennbar Rückenschmerzen, Hüftbeschwerden, Knieschmerzen und natürlich das Sprunggelenk. Ne? Also ab dem Bauchnabel hinunter durch die hohe, immer wiederkehrende gleichen Bewegungsabläufe kommt es dann zu in Anführungsstrichen Verschleißerscheinungen oder Schmerzen, die dazu führen, dass die Leute den Gang zu mir antreten und sagen, hör mal, kannst du mir sagen, was es ist? Weil 90% der Leute laufen in der Gruppe, die freuen sich, mit Leuten sich auszutauschen, und wenn du eine Verletzung hast, dann fragst du natürlich andere Leute, die das Gleiche machen wie du, hör mal, was ist das denn? Und vom Laien hörst du dann immer wieder, ja, es könnte das sein oder es könnte das sein, oh, es kann von der Hüfte kommen, ich glaube, eher ist das Sprunggelenk, wie geht's in deinem Rücken, hast du ein Taubheitsgefühl? Das ist natürlich irreführend, ne? Und dementsprechend ist der Gang zu jemandem, der sich hauptsächlich mit Läufern auseinandersetzt oder hauptsächlich mit Sportlern auseinandersetzt, relativ klar. Denn Verletzungen beim Läufer sind anders als beim Kampfsportler. Beim Kampfsportler kriegt er einen Tritt irgendwo gegen und du musst dir wirklich Sorgen um alle Strukturen machen. Aber beim Läufer sind die Bewegungsabläufe immer die gleichen. Rechter Fuß von linken Fuß und andersrum genauso. Und da kann es dann aufgrund verschiedenster Zusammenspiele zu Inflammationen, also Entzündungen kommen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne heute übers Läuferknie und die Differentialdiagnose, also andere mögliche Erkrankungsbilder, die in dem Zusammenhang um das Knie herumstehen, mit dir sprechen.
Ja, das Läuferknie. Also ich meine, klar, dass jeder Läufer kennt es. Das Knie ist wirklich eines der wichtigsten Teile des Körpers, absolut, merkt man immer wieder. Absolut. Erklär uns doch mal, was ist das? Runner's Knee, Läuferknie, jeder hat schon mal gehört. Erklär doch mal für den Laien, worum geht's da überhaupt?
Ja, das Knie, wie du selber schon sagtest, ist ein unheimlich wichtiges Element, weil es halt zwischengeschaltetes Gelenk ist. Muss immer sehr zwischen der Hüfte und dem Sprunggelenk, Entschuldigung. Mhm. Es muss immer sehr viel kompensieren, dadurch, dass es die Stabilität mithalten muss. Und beim Läufer, wenn du jetzt den Urban Athlete nimmst, der Marathon läuft oder Halbmarathon läuft oder 10 Kilometer in der Stadt, aber auch regelmäßig nach der Arbeit mal laufen geht und macht er das hauptsächlich in der Stadt, dann führt das dazu, dass das Zusammenspiel zwischen hartem Boden und der hohen Anspannung oder hohen Frequenz an Kilometern und der muskulären Anspannung, die dadurch immer entsteht und zu Belastung kommt im äußeren Bereich des Kniegelenkes. Also jeder denkt sich so, stellt sich das Kniegelenk vor, fest zu seiner Patella an, also die Kniescheibe, und so links oberhalb der Kniescheibe in diesem Bereich strahlt das ein bisschen weiter runter, bisschen weiter hoch, strahlt das so aus. Ne? Drückt es einfach, genau. Und die meisten Läufer oder Läuferinnen kommen dann und sagen, hör mal, ich bin jetzt in der Vorbereitung zu dem Lauf X, habe jetzt in den letzten 6 Wochen viel trainiert und auch stetig gesteigert, aber jetzt kommen gerade die längeren Läufe hinzu, das bin ich jetzt gar nicht so sehr gewöhnt, aber so jetzt in den letzten 2 langen Wochenenden, also langen Läufen am Wochenende, habe ich gemerkt, so boah, nach Kilometer 3, 4, manchmal früher, manchmal später, drückt es da an der Außenseite und das führt zu Schmerzen und zu stechenden Schmerzen und das strahlt dann irgendwie hoch und runter aus bis zu dem Punkt, wo ich dann sage, boah, das geht nicht mehr, kannst du mir irgendwie helfen? Und das ist halt typisch, ne? Du hast halt ein langes Band, was von der Hüfte ausgeht, den Oberschenkel an der Außenseite entlang, das TFL oder
TFL?
Tensor Fasciae, das ist ein sehr, sehr großes Band, was aus zwei Muskeln, also, genau, ja? Genau, es ist ein Band, was in die Faszie mit übergeht, also so eine verstärkte Faszie, die aus 2 Muskeln entsteht, die im Hüftbereich beginnen und ins Kniegelenk runterziehen, bis unten ans Wadenbeinköpfchen, und dort spannt es sich auf. Und das ist für den Läufer ein ganz entscheidende Körperregion, weil dieses Band dient vor allen Dingen dazu, die Muskulatur in der Spur zu halten und die Kraft dann auch wirklich in die Patella, also in die Kniescheibe, überzugeben und die Kraft auf die Straße zu bringen. Jedoch spannt sich dieses Band beim Laufen immer wieder auf und der Oberschenkelknochen, der unten im Bereich des Kniegelenkes tatsächlich so aussieht wie so ein Hundeknochen, der reibt an der Außenfläche über dieses Band bei jedem Schritt, den du machst. Und dieses Band ist halt
Seil am Felsen,
ne? Ganz genau, oder wie so Schmirgelpapier oder sowas, ne? Reibt es da immer drüber. Und die Natur hat sich schon was dabei gedacht und hat sich gesagt, so, boah, ich glaube, wenn wir das jetzt einfach so weiter durchziehen, dann ist das früher oder später durch bei all dem Gerenne, was der Mensch tagtäglich bringen muss. Dementsprechend ist da drunter ein Schleimbeutel. Und dieser Schleimbeutel ist der entscheidende Faktor für das Runner's Knee, weil dieser Schleimbeutel kann sich durch dieses ständige übereinander reiben, kann es zu Verletzungen führen oder zu Inflammation oder Entzündungen, und diese Entzündung macht sich dann bemerkbar durch Schmerz, der im Kniegelenk ausstrahlt. Das ist halt das, was die Leute dann mir beschreiben, wo ich dann ganz genau weiß oder als relativ schnell in der Sprechstunde weiß, ja, das geht eher Richtung Entzündung von den Schleimbeutel und dementsprechend Runner's Knee.
Kommen da überhaupt so viele Leute, die oftmals, denkt man, Fall. Läuferknie wird oft unterschätzt. Also so von wegen, naja, das drückt jetzt ein bisschen, tut ein bisschen weh, aber muss jetzt nicht operiert werden, warte ich kurz, dann geht's schon wieder weg.
Ja, im Grunde genommen, wenn du natürlich eine Laufpause einlegst und diese repetitive Bewegung erstmal unterbrichst, dann hast du natürlich einen Benefit, indem du da Ruhe reingekriegt hast und diese Ruhe ist total entscheidend für den Schleimbeutel und dann läuft sich das in Anführungsstrichen wieder ein und das beruhigt sich und du hast dann die Zeit für dich, um wieder loslegen zu können. Aber da genau das ist ja der springende Punkt. Die Leute haben halt nicht die Zeit und die haben ganz klare Zielvorstellungen und wenn du 6 Monate auf ein Ziel hinarbeitest oder lass es 12 Wochen sein, auf ein Ziel hinarbeitest und in Woche 8 oder 9 kriegst du diese Beschwerden im Kniegelenk, dann ist es natürlich ein ganz schöner Bummer und du hast auch dann einfach irgendwie keine Lust, regelmäßig mit Schmerzen zu laufen und viele machen es natürlich auch weiter, weil die ihr Ziel vor Augen haben und das gerne weiterhin erreichen wollen, aber der Gang in die Sprechstunde ist da total entscheidend, weil es halt auch nicht nur das Runner's Knee sein kann, sondern als erste Herangehensweise ich nicht nur als Sportler, sondern auch als Mediziner immer darauf gucken muss, gut, die Erstdiagnose scheint ziemlich einleuchtend, aber müssen wir auch weiter gucken, ob es nicht was anderes sein könnte, weil wenn es was anderes ist, dann kann es natürlich auch in die Hose gehen und dann hast du ein Riesenproblem als Läufer, wenn du dann nicht nur 2, 3, 4 Wochen aussetzt mit dem Laufen und dann stattdessen Fahrrad fährst oder schwimmen gehst, um deine Grundausdauer beizubehalten, kann es halt auch dazu führen, dass falls du wirklich ein größeres Problem hast im Kniegelenk, dann einen strukturellen Schaden mit sich zieht, der dann tatsächlich in eine Operation münden kann und dann auch in eine Minderung deiner eigentlichen Leistung.
Stichwort Differentialdiagnose, was du schon angesprochen hattest. Ja. Woher weiß ich denn dann, okay, das ist nur ein Läuferknie, ein Runnerknie, nur in Anführungszeichen, oder ist es doch vielleicht was am Meniskus, vielleicht irgendwie ein schleichender Ermüdungsriss oder sowas?
Gute Frage. Die meisten Leute schreiben ja auch über Facebook Messenger oder über WhatsApp oder über Kollegen, haben irgendwie eine Nummer rausbekommen und ich bin da in der Hinsicht auch total offen, weil am Ende des Tages bin ich auch Sportler und mir würde es auch super gehen, wenn ich jemanden hätte, der mir zügig irgendwie einen Termin geben kann oder sagen kann, wie es aussieht. Ich kann den Leuten dann tatsächlich nicht so eine wirkliche Antwort geben, ne? Weil die Erfahrung zeigt einfach, dass es einmal zumindest in meinen Händen gewesen ist, das Knie, damit ich es durchbewegt habe, damit ich den Laufstil sehe, damit ich die globale Geschichte drumherum höre. Wie lange trainierst du, was hast du vorher gemacht? Okay, du willst jetzt einen Halbmarathon oder einen Marathon laufen, aber hast du vorher Sport gemacht? Naja, hab eigentlich gar nicht so viel gemacht, hab auch nie irgendwie körperstabilisierende Übungen gemacht, weiß gar nicht, was es ist. Ich laufe auch nur, ist halt einer der Punkte, die mir viele Leute sagen, die halt einen Runner's Knee haben. Die laufen dann 6-mal die Woche, weil die es auch als Stressabbau brauchen, für den Kopf dann natürlich auch eine gute Sache ist. Aber das hat halt die Verschleißerscheinung, dass der Schleimbeutel sich dann entzündet, wenn nicht mobilisiert wurde oder wenn nicht ein ausgewogenes Training war und so weiter und so fort. Um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, Differentialdiagnose, was könnte es noch sein? Als allererste Frage steht für mich immer, gab es tatsächlich einen Unfall? Bist du weggeknickt? Ist dir ein Hund vor die Füße gelaufen? Bist du über eine Leine gestürzt? Oder ist dir Fahrradfahrer rechts ins Knie gefahren und da tut's jetzt weh? Das ist ja bei den meisten nicht der Fall, aber das geht manchmal unter und dann sagen so, ach doch, Mensch, vor 6, 7 Wochen war doch da mal was und seitdem hat's so ein bisschen angefangen, jetzt ist es schlimmer geworden. Und wenn ich dann das Knie untersuche an so typischen Stellen drücke und mobilisiere und die Kniescheibe bewege, kann ich unheimlich viel Information kriegen. Erstens ist das Kniegelenk, was an sich ja durch die Kniegelenkskapsel abgeschlossen ist von den Strukturen drumherum, ist das betroffen. Ja, also wenn da eine Schwellung drin ist, dann weiß ich, das liegt am Knie oder das liegt in der Kapsel drin, also in den Kniebinnenstrukturen. Wenn das nicht der Fall ist und das Knie ist gut beweglich, ich habe keinen Druckschmerz über dem inneren oder äußeren Gelenkspalt und kann das Knie durchbewegen, ohne dass es irgendwo einhakt, dann kann ich schon mal Meniskuszeichen oder Knorpelschäden in Anführungsstrichen ausschließen, weil zu dem eigentlichen Goldstandard, um das wirklich beurteilen zu können, dann gucke ich mir die Strukturen, die von der Muskulatur her für das Laufen wichtig sind, über den Oberschenkel bis zum Knie gehen, eine Rolle spielen. Ja, also sprich, der Pes anserinus, das ist eine ganz bestimmte Stelle, auf der Innenseite des Kniegelenkes, eher so im Unterschenkelbereich,
was ist oberes das genau? Trippel.
Das setzen 3 Sehnen an, okay. Und dieser Sehnenansatz am Knie, wenn man das operiert, dann sieht das aus wie so ein Gänsefüßchen. Deswegen wird es Pes anserinus genannt. Und das sind ganz wichtige Strukturen, die für die Stabilität des Kniegelenkes mit von Bedeutung sind. Und für mich ist das natürlich wichtig, einmal mit dem Daumen oder mit dem Finger drüber zu gehen, um zu sehen, hat er dort eine Stressreaktion oder ist da die Sehnen- oder Muskelverletzung entscheidend und vielleicht gar nicht so sehr das Runner's Knee. Und ich habe mir das über Jahre hinweg, ehrlich gesagt, jetzt, weil seit drei Jahren arbeite ich mit Läufern zusammen, habe ich mir das auch so zu meinem eigenen Quiz gemacht, ob tatsächlich die Telefon- oder Internet-Korrespondenz damit einhergeht, was der Gang zum Arzt dann tatsächlich bringt. Und soll ich dir mal sagen, das ist so ein Unterschied, dass wenn ich das Knie einmal untersucht habe, dass ich dann wirklich verschiedene Sachen sehe und nicht nur das, was für den Einzelnen jetzt von Bedeutung ist. Ne? Und dementsprechend bin ich von diesem Konstrukt weggekommen, dass du tatsächlich Leuten per Text oder per Sprachnachricht so behilflich sein kannst, wie es wäre, wenn die zu mir in die Praxis kommen oder in meine Sprechstunde kommen, weil da kannst du da wirklich alles sehen und du kannst denen auch global andere Sachen sehen. Und dann geht's auch nicht nur noch ums Knie, sondern dann geht's auch um die Stellung der Hüfte im Raum, wie ist die Fußstellung, habt ihr Einlagen getragen, habt ihr keine Einlagen getragen, was für Schuhwerk tragt ihr? Das kann alles Auswirkungen auf dieses ausbalancierende Gelenk, das Knie, dann im Endeffekt haben.
Ist das auch für uns Patienten manches Mal psychisch eine Hilfe vielleicht einfach, dass wir hören, naja, jetzt sagt der Doktor, ist gar nicht so schlimm, beziehungsweise einfach mal ein bisschen Ruhe, der streicht mal übers Knie rüber, das hilft ja schon manches Mal.
Ja, die meisten wünschen sich natürlich gerne zu sagen, so, ey, dass die zu mir kommen, dann innerhalb der ersten 2 Minuten sage ich, ey, das ist es. Aber gerade beim Läufer ist es oft ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Und da spielt beim Knie und bei der Entstehung des Läuferknies vor allem das Alignment des Läufers eine ganz, ganz bedeutende Rolle. Also das Alignment heißt sozusagen die Stellung des Körpers im Raum beim Laufen. Hm. Und da gibt's so ganz bestimmte Vorangehensweisen, wie ich mir vorstelle, dass der Mensch oder der Athlet steht, wenn er sich nicht bewegt, ja, das ist, wenn er die Füße so in den Boden reindreht, ohne die Füße zu bewegen, natürlich eine Anspannung, wenn er die Oberschenkel anspannt, den Hintern anspannt, dann bewegt sich schon merklich für den Einzelnen, der es zum ersten Mal macht, das Becken etwas nach vorne, man atmet tief ein, spannt den Bauch ein, nimmt die Schulterblätter nach hinten, den Kopf ein bisschen nach hinten und spannt die Muskulatur an und versucht ganz normal weiter zu atmen. Das ist eine unheimliche Anstrengung für jeden Einzelnen, aber so stelle ich mir den Athleten vor, wie er seinen Körper am besten entlastet und die Muskulatur sein Gewicht tragen lässt.
Wie viel Prozent der Patienten stehen so oder wie viel Prozent der Menschen stehen so?
Bevor sie es das erste Mal gehört haben? Ja, so zwischen 2-5% würde ich sagen über die letzten 4 Jahre. Aber das ist dann halt auch eine meiner Aufgaben, den nicht nur das Knie zu behandeln und das Problem um die Sehne und um den Schleimbeutel zu behandeln, weil das ist die akute Verletzung. Mein Gedankengang ist immer, dass ich dem mündigen Patienten auch was mitgeben möchte, damit er nachvollziehen kann, was der Grund dafür ist, wie dieses Problem entstanden ist oder wo die Ursache darin liegt, dass dieses Problem entstanden ist.
Kann man sagen, es gibt einfach verschiedene Sportlergruppen, die eher anfällig sind fürs Läuferknie, sei es, ich bin irgendwie ein etwas schwererer Läufer, ein Vielläufer, ich habe O-Beine und so weiter und so fort.
Gute Frage. Vielläufer passt auf jeden Fall, weil durch diese repetitive Bewegung entsteht das sehr häufig. Ob es eine genaue Unterscheidung zwischen Mann und Frau gibt, würde ich jetzt sagen, Dunkelziffer eher Frauen dafür verantwortlich, aber der Grund liegt eher woanders. Der Grund liegt eher an der Haltung und an der stärkeren Rückenmuskulatur beim Mann, würde ich jetzt erstmal so sagen, aber das ist jetzt keine hundertprozentige Aussage, was die Unterscheidung zwischen Mann und Frau ist. Aber der Rücken und die Stellung, also die Rückenmuskulatur, ganze körperstabilisierende Übungen, Planken und Sachen aus dem Stütz herauszumachen, führt einfach zu einer Geradestellung der Wirbelsäule und auch des Beckens, oder so eine nach vorne driften des Beckens, vor allen Dingen in der Bewegung, und dadurch wird das Knie entlastet, weil die Bewegung mehr aus dem Becken und aus der Lendenwirbelsäule kommt, weil dann viel mehr Kraft aufgebaut werden kann. Und dadurch entsteht eine höhere Stabilität. Und diese höhere Stabilität führt dazu, dass die Beweglichkeit des Kniegelenkes weniger eingeschränkt ist durch die Strukturen drumherum. Das nächste Thema, wo du gerade fragtest, ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ich kenne super viele Läufer, die extrem schnell sind und extrem erfolgreich sind in ihrem Sport und den auch wirklich gerne machen. Aber wenn ich dann sehe, also wenn die dann mit einem Runners Knee zu mir kommen und ich dann die einfachsten Übungen mache, wie Kniebeuge oder Ausfallschritt, dann sehe ich, dass Muskulatur verkürzt ist oder die Bewegungen nicht richtig ausgeübt werden können. Und wenn ich dann explizit nach mobilisierenden Maßnahmen, passives Training, Stretching frage, dann wird eher so ein bisschen geschmunzelt und so, ja, so mal ein bisschen hier nach dem Training. Aber das ist dann halt für jemanden, der 5 bis 6 Mal die Woche läuft und einen 42-Kilometer-Lauf als erstes oder zweites Mal dann auch vor sich hat oder einfach sich neuere Ziele setzt, ist das ganz elementar, den einzelnen Läufer zu erklären, dass das passive Training und die Mobilisierung, das Stretching eigentlich eine komplette Trainingseinheit innerhalb seiner Woche bedeuten sollte, damit er diese Spannung, die gerade beim Läuferknie über dem Tensor Fasciolatum entstehen kann, über dem TFL, dass er die mehr und mehr rausnimmt. Und das ist dann also auch so ein Hallo-Aha-Effekt, wo die Leute dann die Verletzung tatsächlich als Chance erkennen können, ne? Und sagen so, ah, okay, das bringt mich jetzt nicht um, ich muss nicht operiert werden, ich kriege jetzt eine Behandlung, aber in Zukunft kann ich tatsächlich einen Einfluss darauf nehmen, ob ich diese Verletzung bekomme oder nicht.
Also die geliebten Stabi-Übungen, das geliebte Dehnen, also das ist wirklich dieser Rundum-Ansatz, das alles entlastet einfach das Knie. Also ja, wir wissen es ja alle, sollten wir mehr machen, immer dranbleiben.
Ja, und das ist halt so die Gesamtheit des Faktors Training. Ne? Mhm. Klar, ich liebe das Laufen und ich kann auch bei jedem nachvollziehen, der super gerne laufen geht, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn uns tatsächlich Probleme auftreten, dann ist das nicht das Ende der Welt, sondern sollte eigentlich immer nur ein Zeichen dafür sein, dass du eine Balance in dein Training reinbringst zwischen Krafttraining, zwischen passivem Training, also Mobilität und Stretching, oder dann auch eine Optimierung deiner Trainingseinheiten. Wenn du beispielsweise 6 Mal die Woche laufen gehst und dann 3 Tage nicht, sollte man vielleicht Intervalle einsetzen und morgens, abends trainieren und so unterschiedliche Sachen machen, dass der Körper zwar immerhin weiter gereizt wird, dass er ein Erfolgserlebnis verspürt, indem er neuen Anforderungen ausgesetzt wird, aber nicht immer durch die gleiche Bewegung.
Kommen wir mal zum Thema Schmerz. Also die Patienten, die zu dir kommen, der Läufer an sich redet ja sehr gerne über Schmerz, ist aber auch ganz gerne mal ein bisschen wehleidig. Welcher Schmerz drückt das Läuferknie aus? Oder was für einen Schmerz empfinde ich? Wie weiß ich, das müsste das Läuferknie sein?
Ja, also die Läufer sind ja durch die langen Distanzen und die immer wiederkehrende Bewegung viel auf sich allein gestellt und haben ein ganz anderes Körpergefühl als Leute, die auf kurze Distanz gehen. Die merken schon in den ersten 3-4 Kilometern, dass da was drückt. Ja, und dass da was drückt und dass bei jeder Bewegung, bei jedem Auftreten, also dem Schnappen der Sehne, dort irgendwie so ein stärkeres Druckgefühl ist. Dieses Druckgefühl geht dann über in den stechenden Schmerz, weil das Schmerzlevel einfach so weit angekommen ist, ob das jetzt Kilometer 3 oder 6 oder 8 ist, ist ganz unterschiedlich.
Und sollte ich nicht gleich bei diesem ersten Druckgefühl, sollte ich da gleich aufhören?
Ja, das ist so eine Sache. Es kann sich halt teilweise auch einlaufen, in Anführungsstrichen, ne? Also es kann halt auch ein bisschen besser werden, aber...
Klingt gesund,
es ist genau, wie du es selber sagst. Es ist nicht sehr ratsam, ne? Sollte den Leuten da einfach auch die Möglichkeit dann geben zu sagen, hier, das ist dein Toolkit, hier sind die Werkzeuge, die ich dir als Mediziner ranbringen kann, ist nicht empfehlenswert, da jetzt drüber hinwegzulaufen, weil dieser entzündliche Prozess, das ist ja keine Infektion per se wie bei einem Bakterium, ja, also wenn du eine Lungenentzündung hast oder halt tatsächlich einen Infekt im Kniegelenk durch eine Wunde oder so. Aber diese Entzündung, die geht halt immer voran und die führt halt dazu, dass mehr und mehr Transmitter ausgesetzt werden, die halt als Entzündungsmediator wirken und dann im Gehirn ankoppeln und sagen, ist jetzt ist gut. Nichtsdestotrotz ist das Laufen immer noch eine Mind-over-Body-Experience. Das heißt, du kannst natürlich dein Kniegelenk ausschalten und sagen, ich ziehe das Ding jetzt durch. Das schaffe ich. Ich schaffe das. Und dann schaffst du das auch.
Aber was hat es dann für Folgen?
Das ist halt das Ding. Ne? Die entzündliche Prozess wird stärker und deine Laufpause nach dem Rennen wird stärker und das Reinkommen wird stärker und wahrscheinlich musst du dann halt auch invasivere Maßnahmen zugreifen, als es vorher notwendig war. Und diese Kaskade von Behandlungsmöglichkeiten zieht sich im allerersten Schritt über physiotherapeutische Maßnahmen und die meisten denken, Physiotherapie, dann muss ich eine halbe Stunde hinfahren, krieg da 20 Minuten Behandlung und dann dackel ich wieder eine halbe Stunde nach Hause. Aber es ist total wichtig und es lässt sich auch nicht durch Faszienmobilisierung oder ähnliches ersetzen, wenn ein Fachmann oder eine Fachfrau mit ihren Fingern über diesen Bereich geht und aufgrund der jahrelangen Erfahrung, die er durch seine Hände erworben hat, spürt, oh, das ist schon eine Sache, da müssen wir öfters mal mobilisieren lassen und vielleicht wird die Pause dann doch etwas länger, als du dir es gedacht hast. Oder guck mal, wie jetzt der nächste Lauf ist. Und wenn ich dann merke, dass das tatsächlich nicht vorankommt, dann ist gerade in der Wettkampfphase eine Infiltration, ob es jetzt nur mit homöopathischen Mitteln ist oder ob es, wie es halt Müller-Wohlfahrt sehr häufig macht, oder ob
in
es
in den Muskel rein.
Ja, das geht eigentlich direkt unter die Sehne an den Schleimbeutel ran. Mhm. Das machst du unter Ultraschallkontrolle, dass du siehst, okay, wo bin ich, weil in den Muskel halt was reinzuspritzen ist grundsätzlich eher.
Er geht doch mal mit der Hand in den Muskel rein, sagt
ja, er. Also du meinst die Physiotherapeuten. Ja, klar, auf jeden Fall. Die gehen, das ist auch ein sehr angenehmes Gefühl. Da kann ich nur von mir selber sprechen, dass das nicht besonders viel Spaß macht. Aber du gehst mit der Spritze halt direkt an den Bereich, wo halt die Entzündung ist, und versuchst dann mit der Spritze das auszusetzen. Das kann auch wieder zu Verbackungen der Schleimbeutels führen, wenn man das häufiger macht, weil nicht sich fit zu spritzen, das muss ja keine Dopingmittel sein, aber sich fit zu spritzen ist nie die bestmögliche Variante. Dementsprechend bin ich immer für die Läufer da, auch wenn es jetzt kurz vorm Wettkampf ist und es fließen Tränen, weil so lange wurde trainiert und die Laufgruppe und das ist jetzt mein Jahr und ich würde gerne. Aber manchmal muss man dann halt einfach sagen, ey, das bringt dir nichts. Du wirst das Rennen dann ab einem bestimmten Punkt abbrechen müssen und das war's dann. Wenn aber jetzt auch noch andere Sachen mit hinzukommen, dann sollte man auch auf bildgebende Diagnostik übergehen im Zuge der Behandlung, dass wir halt ein MRT und ein Röntgenbild machen, wenn er jetzt sagt, ey, aber da es tut an einer anderen Stelle weh, das sollte eigentlich der Standard sein, dass ich Ultraschall, in dem Fall ist Röntgen jetzt nicht so wichtig, aber das sollte irgendwo zu einem gewissen Standard auch mitgehören. Und dann aber auch das MRT, wo ich alle Weichteilstrukturen sehe und auch in verschiedenen Wichtungen, also in verschiedenen Darstellungen des MRTs beurteilen kann, ist das jetzt nur das Runner's Knee oder hat er auch Meniskusschaden, hat er einen Knorpelschaden, hat er Flüssigkeit im Kniegelenk, hat er vielleicht auch mal irgendwann mal beim Fußball, Basketball spielen, ohne es wirklich zu merken, eine Teilruptur vom Kreuzband bekommen und hat dadurch eine Instabilität, die dazu geführt hat, dass der Schleimbeutel entzündet ist. Das sind ja alles ganz, ganz wichtige Punkte, die du so erstmal gar nicht zu fassen kriegst, auch nicht in deiner Sprechstunde, weil die Zeit und die vielen anderen Menschen, vor allen Dingen Freunde, die dann da sitzen, willst du auch nicht sitzen lassen, das sind ja alle Sportskameraden und dann sitzt du da drin. Deswegen habe ich über die Jahre hinweg zusammen mit dem Team von der Runbase und den Adidas Runners so ein System entwickelt, wo wir halt unter einem Dach verschiedene Spezialisten zusammenführen, die eine Laufanalyse machen, wo die mit der Laufanalyse sehen können, ey, die Bewegungsabläufe, die dazu führen könnten, dass das Runner's Knee entstanden ist, sind so pathologisch auffällig, dass wir eigentlich erst am Laufstil arbeiten sollten, bevor wir uns im Gedanken über die Rückenmuskulatur machen.
Kommen dann da auch manche Läufer mal mit etwas falschen Erwartungen à la, so jetzt schmerzt es, aber in 6 Wochen ist mein Wettkampf und mach mal bitte.
Ja, das ist halt genau, das ist halt auch das Feingefühl, was man in der Sprechstunde irgendwo entwickeln muss. Wie kann ich dem jetzt am besten helfen? Und da gehört zu meinen allerersten Fragen auch, was steht an? Wie sieht's aus? Wo steckst du jetzt gerade? Wo willst du hin? Was sind jetzt die näheren Ziele? Was sind die weiteren Ziele? Was machst du beruflich? Wie sehr dient dir Laufen als Abbaumittel von Stress? Oder hast du gerade Zwillinge bekommen oder sowas? Ja, das sind ja alles Faktoren, wo jeder sich auch mal wünscht, ich gehe mal laufen, mach Mucke an, Kopf aus und lauf los. Muss ja nicht immer nur der Marathon sein oder der nächste 10-Kilometer-Lauf, wo man seine Bestzeit laufen will. Da muss ich die Jungs und Mädels ein Stück weit abholen und mitnehmen und denen das Gefühl geben, dass sie als Individuum im Mittelpunkt stehen und dass zwar schon häufige Lauferkrankungen auch gleich behandelt werden können, aber immer dann in dem Zusammenhang, wie der Einzelne gerade in seiner Lebensphase den Schmerz verarbeitet oder aushalten kann oder überhaupt nicht aushalten kann.
Ist es da auch gesund, zu sagen, ey, ich gehe da mal nach Gefühl, weil also man kennt und fühlt seinen Körper ja am besten, zu sagen, ey, ach, das fühlt sich noch ganz okay an für meinen ja 10-Kilometer-Lauf heute, das reicht noch, ich will jetzt keinen Marathon laufen.
Das wird sicherlich möglich sein, aber ratsam aus meiner Sicht als Mediziner ist es auf keinen Fall, weil durch diesen entzündlichen Prozess kommt es auch zu Verklebungen und Verbackungen vom Schleimbeutel mit dem Ligament und dadurch wird's von einer akuten Bursitis, also von einer akuten Schleimbeutelentzündung zu einer chronischen. Und dann behandelst du das Ding immer wieder und immer wieder an und die Leute kommen immer wieder mit dem gleichen Problem, weil sie der Ursache nicht nachgegangen sind. Das zweite ist halt dieses Functional Movement Screening, was neben der Laufanalyse unheimlich entscheidend ist, um mir zu zeigen, wo sind denn eigentlich seine Schwachstellen? Hat er eine dominante Seite? Hat er eine eher schwächere Seite? Kann er diese bestimmten Bewegungsabläufe von der Kraft und Koordination gar nicht so ausführen, wie ich es mir wünschen würde, dass diese Beschwerdebilder nicht entstehen? Und wenn wir diese beiden Punkte gerade im Zusammenhang mit dem Runner's Knee noch abgegriffen haben und mitgegeben haben, haben wir erstmal diese mechanischen Ursachen ausgeschlossen oder beraten. Was halt nochmal ein Riesenpunkt ist, wo ich halt auch unheimlich viele Geschichten erlebt habe, weil Laufveranstaltungen auf der Welt gibt's ja jetzt wirklich fast jedes Wochenende und gerade in Mitteleuropa kannst du unheimlich viel hin und her reisen und Veranstaltungen mitnehmen und Laufveranstaltungen mitnehmen und es muss ja nicht immer die Majors sein oder Marathon sein, sondern es kann auch der 5-Kilometer-Lauf mit Freunden irgendwo sein in einer anderen Stadt und man verbindet das dann mit einer Reise irgendwo hin und ich habe auch schon gut viele Jungs bei mir gehabt, die mit Läufer mit entzündlichen Prozessen im Körper angekommen sind und wenn du dann mitbekommst, wie so der Lifestyle ist, ja, dass du halt laufen gehst nicht und dann gerne. Am Abend dir irgendwie ein Maß Bier nach dem anderen reinziehst oder halt Sprit trinkst und halt fettig isst und durcheinander isst, ob es jetzt frittiertes Essen ist oder viel fleischlastiges ist, das führt natürlich auch zu einem erhöhten Entzündungspotenzial im Körper und kann das noch unterstützen.
Also selbst Ernährung, sagst du, unbedingt. Kann auch ein Mitgrund für Runner's Knee, für Kniebeschwerden
unbedingt,
sein.
Unbedingt. Deswegen empfehle ich den Läufern auch immer zu versuchen, eine ketogene, veganere Diät. Das heißt jetzt versuchen, von Kohlenhydraten zunehmend wegzukommen und auch eher von Fleischprodukten wegzukommen, um diese Entzündungsprozesse zu minimieren. Das geht jetzt wahrscheinlich zu weit, wenn wir auf jeden einzelnen Aspekt eingehen wollen. Ich bin auch selber kein Veganer, ja. Also ich esse auch gerne Fleisch, aber ich halte es in Maßen, weil ich einfach weiß, deren Entzündungspotenzial und der Schwierigkeit, den Körper das zu verstoffwechseln im Gegensatz zu Avocado oder zu Nüssen, wo du Proteine zu dir nimmst, die aber nicht diesen Entzündungsprozess und nicht diesen Aufwand mit sich bringen müssten.
Dann wären wir doch nochmal konkret. Also du hast jetzt diagnostiziert, ja. Ich habe Läuferknie.
Ja.
Wie lange sollte ich aussetzen?
Die Herangehensweise, die ich den Einzelnen immer versuche zu sagen, ist, ich will nicht, dass du aussetzt. Und damit holst du den Läufer auch ein Stück weit ab, indem du ihm sagst, so, mir ist deine Erkrankung wichtig und ich kann auch verstehen, wie wichtig dir das Laufen ist. Also lass uns irgendwo versuchen, einen Mittelweg zu finden. Individuell bedeutet das, den Laufplan oder das Pensum, was jetzt in den nächsten Wochen ansteht, zu beurteilen, dann mit der Schwere der Verletzung zu behandeln oder anzugleichen. Das heißt, das Laufpensum muss minimiert werden, weil die Beschwerden ja auch nicht besser werden durchs Laufen. Es soll ein Ausgleichssport geschaffen werden, um die Grundausdauer beizubehalten. Vor allen Dingen würde ich da am ehesten Schwimmen empfehlen. Super wäre es natürlich in Salzwasser, weil es halt nochmal einen basischen Effekt hat und du unheimlich viel Säuren abgeben kannst. Aber das ist eher, gerade in unseren Breitengraden, eher sekundär. Die physiotherapeutische Mobilisierung, gerade vom Tensor Fasciate und das Behandeln.
Wie lange mache ich Physio am besten?
Das hängt immer so von dem Schein ab, ne, und von den Möglichkeiten. Gerade wir in der Runmates haben wir drei Physiotherapeuten, mit denen wir regelmäßig arbeiten, sodass die Jungs und Mädels eigentlich ziemlich schnell abgeholt werden können und dann innerhalb von einer Woche oder von zwei mehrere Behandlungen bekommen können, als es normalerweise der Fall ist, weil ja auch die Zielsetzung eine andere ist. Gleichzeitig kann man darüber nachdenken, ob man neben der Physiotherapie halt diese Limitierung, sage ich mal, durchzieht. Das muss dann vom Einzelnen bestimmt werden und da sind halt kurze Wege vom Besprechen total entscheidend. Und als letztes dann die Infiltration unter Ultraschallkontrolle, dass du ein Medikament mit reingibst, also ein Lokalanästhetikum mit gegebenenfalls Cortison, wobei es sehr umstritten ist, was ich aber auch schon sehr lange nicht mehr mache, sondern versuche nur so einen Ausschalttest zu machen, um 100% sicher zu gehen. Und habe unheimlich viele, aber die jetzt nach 2 bis 3 Spritzen dann auch vorm Wettkampf oder nach dem Wettkampf deutlich besser sind und sich deutlich besser fühlen und die Beschwerden weg sind und die es dann minimaler spüren, aber schon merken so, okay, es ist noch da, aber das funktioniert und ich kann mich mobilisieren. Das Eigentliche beginnt ja erst danach, ne? Also die Beurteilung des Trainingsplans, was hat dazu geführt, was kann ich jetzt beispielsweise an den Tagen, wo ich nicht laufe, machen, damit ich meinen Körper auch ein bisschen mehr entlaste und ein bisschen Stärke für diese unheimlich anstrengende Arbeit von Rennen. Weil für die meisten ist halt so Joggen Volkssport und lass mal ein bisschen laufen gehen. Aber wenn du es wirklich so häufig machst und repetitiv machst, dann gibt es einfach unheimlich viele Aspekte, die wir jetzt schon besprochen hatten, neben dem Lauftraining. Und zwar ist es passives Training und Krafttraining und auf die Ernährung zu achten.
Sag doch ruhig nochmal konkret eben, also welche Dehnübungen wären da hilfreich, welche Stabi-Übungen besonders, vielleicht fürs Becken gerade auch.
Ja, was das Training angeht, ist natürlich, sollte jeder Läufer regelmäßig planken, also körperstabilisierende Übungen machen, KSÜ. Da gibt's unheimlich viele Varianten, also nur das eigentliche Halten ist eigentlich mittlerweile obsolet. Gibt einfach unheimlich viele Leute, die immer noch einfach sagen, okay, ich halt jetzt 60 Sekunden diese Position und stärke dadurch meine Rückmuskulatur. Das ist zwar nicht schlecht, aber außer beim Drachenfliegen brauchst du diese Position nirgendwo, wo du im Stütz stehst. Von daher ist es ganz entscheidend, Bewegung da mit reinzubringen. Und Bewegungen sind so vielfältig, wie deine Arme und Beine dir an Möglichkeiten geben. Sprich, ein Arm, ein Bein oder das Knie zu den Ellenbogen ziehen, außen ran oder Knie nach innen ziehen, das gestreckte Bein anheben. Dadurch führt einfach die Bewegungsabläufe zu einem filigraneren Muskelaufbau. Und das ist nicht nur eine Zunahme der Dicke durch die statische Haltearbeit, sondern auch eine Kombination der verschiedenen Anteile des Muskels, wie du es schaffst, das zu triggern oder zu reizen, damit du mehr Muskulatur aufbaust. Und ich kann nur sagen, dass ich meine besten 30 Kilometer Läufe und 30 plus Läufe hatte, nachdem ich im Sommer im Meer jeden Tag einen Kilometer schwimmen war, weil wenn die Muskulatur am Rücken so sehr beansprucht wurde durchs Schwimmen im Meer und das regelmäßige Anspannen, um deine Haltung beim Wasser zu halten, merkst du erst dann beim Laufen, wie viel Benefit du durch einen starken Halteapparat, sprich den Core hast, also den Bereich zwischen Brust und Knien, wo die Position im Raum eigentlich bestimmt wird. Und das ist etwas, was für mich da der absolute Aha-Effekt war vor 2,5 Jahren, dass ich regelmäßig in meinen Tagesablauf, genau wie Zähneputzen und den Blackroll-Ball beim Zähneputzen mit eingebaut habe. Und das muss nicht jedes Mal irgendwie 1,5 Stunden Hardcore High-Intensity-Intervall-Training sein, also HIIT-Training sein, sondern es kann auch einfach nur zur Aktivierung am Morgen regelmäßig gemacht werden und du machst eine Trainingseinheit innerhalb deiner Woche nur für Kraftübungen, aber läuferspezifische Kraftübungen, sprich nicht an die Gewichte gehen, sondern die Bewegungsübungen und Bewegungsabläufe machen, wie den Ausfallschritt oder Football-Lunges oder viele andere Übungen mehr, die eigentlich hingänglich bekannt sind.
Und spezielle Dehnübungen fürs Knie? Wie sieht's da aus?
Da gibt's so eine Position, die heißt 90-to-90, wo man sich ins hinsetzt. Das ist jetzt beim Podcast ein bisschen schwer zu erklären.
Zeig doch
mal. Wo man sich auf den Boden setzt und so einen 90-Grad-Winkel im rechten Bein und 90-Grad-Winkel im linken Bein hat und dann über die Seite rüberbeugt, damit so eine Dehnung hier über dem Tensor Fasciae Latae entstehen kann. Und diese Dehnung führt dann zu einer geringeren Last auf dem Band und auch dann zu einer geringeren Reibung. Und wenn ihr euch mal so im Internet Videos anguckt, dann seht ihr unheimlich viele Sachen. Das ist auch so ein Punkt, wo ich jeden Einzelnen selbst dann zur Eigenverantwortung auffordere, weil wenn ich dem jeden Einzelnen, könnte ich dem einen Zettel in die Hand drücken mit verschiedenen Übungen oder sogar einen Stick in die Hand geben mit verschiedenen Videos, die ich selber gemacht habe, ja. Aber der Lerneffekt ist bei weitem größer, wenn die Leute sich hinsetzen und sei es nur 2 Minuten bei den bekannten Videokanälen im Internet einfach mal Runners Knee, körperstabilisierende Übungen oder Core Training for Runners eingeben und darin sehen oder Stretch Übungen for Runners Knee eingeben, um dann einfach Übungen nachzumachen vom
Alles Fernsehen. Auch auf achimachilles.de natürlich.
Selbstverständlich. Danke für den Tipp. Und das sind so Sachen, wo ich merke, damit haben die den besten Benefit, weil gerade in diesem Ökosystem, in dem ich mich befinde, mit den Adidas Runners und der Runbase und meiner eigenen Sprechstunde, habe ich ein sehr nahes Verhältnis zu den Patienten, in Anführungsstrichen, die aber eigentlich Athleten sind und über die Jahre hinweg auch Sportskameraden und Freunde geworden sind. Da bekommst du ganz schnell über ein Jahr mit, wer kommt wieder mit der Verletzung und wer nicht. Ne? Und dann gibt's halt wirklich viele, die dann sagen, ey, vielen Dank für die Tipps, die du mir gegeben hast. Ich habe mich selber noch ein bisschen belesen, habe mir da und da was angeguckt. Guck mal, das und das habe ich gefunden. Dadurch kriege ich natürlich auch nochmal einen Benefit davon, wenn er so und sowas guckt und sich so und sowas beispielsweise bei euch auf der Seite anguckt, dass da ein Stück weit einfach gelernt hat, besser mit seinem Körper umzugehen und besser die Verletzung zu begreifen. Und die größte Niederlage für mich ist einfach, wenn die Leute aufgrund solch einer Verletzung dann frustriert sind und sagen, ah, ich habe keinen Bock mehr, ist mir zu anstrengend. Und dann aufhören, weil der Benefit vom Sport und vom Laufen an sich hat so immense Ausmaße, dass du die überhaupt nicht damit vergleichen kannst, zu sagen, ah, ich habe keinen Bock mehr, ich zocke jetzt nur noch FIFA auf der Playsy oder so. Weißt du, es hat ja auch einen gewissen Wettkampfcharakter, aber es ist auf keinen Fall das Gleiche, weil du investierst mit dem Sport in deinen Körper und ich wünsche mir, dass alle die Läufer, die halt zu mir kommen, das Gleiche, was sie mit 20, 25, 30, 40 machen konnten, auch mit 70 machen können. Und dafür müssen sie halt diese, ja, teils nüchterne, aber auch globale Herangehensweise mitnehmen und loslegen und für sich selbst entdecken und da ihre eigenen Mittelweg finden.
Ihr hört, es geht proaktiv und positiv die ganze Sache an. Kommen wir noch abschließend einmal vielleicht noch dazu, wie steige ich dann überhaupt wieder richtig ein ins Training? Das ist ja auch, die Läufer wollen gerne viel zu viel gleich, ne? Also kann ich schon gleich wieder, wenn die Schmerzen weg sind, gleich wieder lang laufen? Oder?
Ja, also ich würde das immer minimieren und immer eine Rücksprache machen, ne? Also das Entscheidende ist, meistens ist es ja, die Beschwerden im Runner's Knee auch jetzt nicht so wie ein Sprint. Ist eher wie so ein Marathon. Die kamen schleichend und die gehen dann zwar, wenn du zum Maximum zur Infiltration übergehst, gehen die halt auch schleichend wieder weg. Und dementsprechend ist so eine Phase der Ruhe, wenn du keine Wettkämpfe hast oder ähnliches, von, sagen wir mal, 7 bis 10 Tagen, gar nicht so schlecht. Die Sorge besteht halt bei den Läufern immer, wow, ich habe jetzt so viel verloren, ich habe nichts gemacht und ich habe meine Grundausdauer verloren. Da sollte man sich keine Gedanken drüber machen. Die Verletzung ist halt so da, wie sie jetzt da ist. Und jetzt muss man halt mit der Situation umgehen und man macht andere Sachen, damit man noch weiter fit bleibt. Der Punkt, wo du dann hinkommst, um wieder einzusteigen, ist halt der, dass wir sagen, fang aufbauend wieder mit dem Training an. Sprich, du machst langsame Läufe und vom Tempo her und von der Distanz her gehst du mit 60-70% rein, um wieder in den Rhythmus reinzukommen, um immer wieder in den Körper reinzuhorchen. Tue ich mir jetzt eigentlich was Gutes damit, indem ich laufe, oder fängt der Spaß wieder von vorne an? Und das ist so der springende Punkt. Wenn das ruhig bleibt, dann steigerst du das jeweils um 2-3 Kilometer und gehst weiter voran. Und wenn du es dann im Alltag auch nicht merkst und wenn du es auch beim Treppensteigen vor allen Dingen nicht merkst, dann ist es eigentlich auch dann gut. Dann kannst du auch wieder ruhigen Gewissens ins Training einsteigen.
Super, alles klar. Vielen Dank für deinen Input.
Sehr gerne.
Wir sind schon durch für heute und freuen uns natürlich auf den nächsten Verletzungstalk mit dir schon. Total. Was können wir da noch erwarten?
Die anderen Bereiche, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, geht vor allen Dingen um den Rücken, weil das ein sehr differenzierter Bereich ist, weil die Leute sagen, boah, ich bin jetzt so viele Kilometer gelaufen, hab meinen 30er gelaufen, 20er und hab wirklich Rückenschmerzen und können es nicht differenzieren. Da würde ich gerne drüber sprechen. Aber gerade das Sprunggelenk ist unheimlich spannend und auch die Hüfte ist spannend und der Zusammenhang von Muskeln und Faszien. Und diese Bereiche sind so da, wo ich denke, da können wir am meisten Gutes mit tun, wenn wir den Leuten was dazu erzählen. Dementsprechend bin ich total gespannt und freue mich riesig auf die nächste Folge.
Können wir auf jeden Fall spannende Sachen noch erwarten. Freuen wir uns. Ihr da draußen, geht auf achimachilles.de, folgt uns bei Instagram, checkt Facebook und Twitter und vor allem, lauft gesund weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis bald. Ciao.
So, am Ende aber nochmal ein kurzer Hinweis auf die Matratzen von Bruno. Geht jetzt auf die Seite brunobett.de/achim und spart 50 Euro auf die One-Size-Fits-All-Matratze von Bruno. Na dann, erholsam Schlaf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.